Bide, ja, Uli. Uli, eins vil du bare sagen, ja. Uli, du er super hot. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Auf geht's hinein in die Woche. Und was für ein Wochenende war hinter uns. Also, ihr habt was zu erleben. Also, muss man natürlich schon sagen. Manuel Neuer fällt wahrscheinlich für den Klassiko aus. Das ist schon mal das eine. Und natürlich die Bayern. Aber der Max hat die Karnevalszugfahrt durch Deutschland gemacht auf seinem Weg von Spiel zu Spiel. Und der Timo hat Paderborn kommentiert als ehemaliger Stadionsprecher von Paderborn und hat unglaubliche Dinge entdeckt. Also ich glaube, Jungs, wir haben was zu erzählen. Es heißt dranbleiben und dann schauen wir mal, was diese Woche noch bringt. Also Wahnsinn. Aber wir fangen an. Wir machen natürlich Cliffhanger. Das mit dem Karneval ist echt gut. Das ist natürlich der Cliffhanger schlechthin. Wir machen mit dem, der durchhängt, nämlich Manuel Neuer, der leider mit seiner Wadenverletzung wahrscheinlich bis zu 3 Wochen ausfällt. Das heißt, ohne Klassiko, dafür dann Jonas Urwig drin. Hochinteressante Geschichten. Und dann haben wir noch Harry Kane, der irgendwie der einmal hochguckt, sieht, dass das Eck, in das er hinschießen will, eigentlich komplett verdeckt ist und spielt den Ball dann einfach außenrum genau ins Eck und schießt das 2-0. Also lauter solche Dinge. Oder ist euch noch was aufgefallen?
Mir sind ganz, ganz viele Dinge aufgefallen an diesem Wochenende. Vor allem, wie schön es ist, im ICE am Karnevalssamstag von Düsseldorf nach Stuttgart zu fahren, wenn der erste FC Köln sein Auswärtsspiel Samstagabend
in Stuttgart hat.
Düsseldorf eingestiegen, erster Halt war natürlich Köln Hauptbahnhof. Dementsprechend auch schon mal eine halbe Stunde Verspätung, bis alle drin waren. Soll ich mal anspielen?
Ja, bitte.
Ich habe ein Video gemacht, wie ja, es im ICE aussah und es sich auch angehört hat. So, und jetzt kann ich euch auch noch verraten. Neben mir der Platz war reserviert. Das wird ja immer dann digital angezeigt. Von Köln bis Stuttgart. Da dachte ich mir schon, okay, da sitzt bestimmt ein FC-Fan. Ich habe ehrlich gesagt die Massen komplett unterschätzt, die dann da eingestiegen sind. Und tatsächlich kam dann auch der junge Mann, der den Sitzplatz dort reserviert hatte. Allerdings hatte der den Platz gar nicht für sich reserviert, sondern für seinen Subwoofer. Den hat er einfach dahingestellt. Dann hat er gesagt, ja, ich habe reserviert, weil ich wusste nicht, wie das mit dem Platz hier ist und ist das okay für dich? Und, er war ein halber Eisbär. Der hatte so ein Ganzkörperkostüm an, was er aber auch nur halb anhatte. Ja, und was sagt man einem dann? Nee, ist nicht okay. Da habe ich gesagt, ja, natürlich ist okay. Eigentlich wollte ich mich noch ein bisschen vorbereiten, aber das hatte es dann nicht mehr wirklich drin.
Und man kann das Video riechen, Max, oder?
Ja, genau. Es war ja auch nicht der erste Karnevalstag. Ja. Und die wenigsten in dem Abteil hatten, glaube ich, ihr Kostüm an dem Tag zum ersten Mal an.
Ich weiß, ein kleiner Nasenschmaus, ein Geruchsschmaus.
Nein, aber das war sehr schön. Ich bin ja auch für Karneval empfänglich und so habe ich auch meine Portion dann abbekommen.
Chapeau.
Okay, lass uns starten. Bayern gewinnt 3-0 und wer ist überrascht? Niemand, muss man natürlich dazu sagen. Und man hat so das Gefühl, die haben gut gespielt, genauso wie unter Horst Steffen. Also es hat sich nicht viel geändert bei den Werderanern und es geht nichts voran. Und trotzdem, und Daniel Thun sagt, ja, wir müssen vorhin, glaube ich, ein Tor machen oder irgendwie so, ja. Also und zielstrebiger sein. Überrascht, was ist da die Überraschung bei?
Also ich glaube, die Bremer haben das Ganze im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit Schadensbegrenzung betrieben. Also so ein 0-3, das ist jetzt nicht völlig ausgeartet, aber dass sie jetzt zu Hause gegen Bayern nichts holen, ich glaube, das musst du in der aktuellen Situation vorher wissen, dass das und passiert und da sind 3 Gegentore okay.
Das gegen Bayern ohne Michael Olise, ne? Das vergisst man dann, finde ich, ganz schnell. Das sagt auch wieder ganz viel darüber aus, wie viel besser die Bayern sind als der Rest. Also wenn da einer der Top-2 Offensivspieler mal mindestens in Deutschland, vielleicht auch in Europa ausfällt und man guckt nachher drauf und denkt, ach stimmt, der hat ja auch noch gefehlt. Ich glaube, das sagt relativ viel darüber aus, wie viel besser die Bayern sind. Deswegen bin ich auch bei dir, Max. Mhm. Für Bremen, ja, Verlierst du 0-3, musst du sagen, vielen Dank, irgendwie was Positives rausziehen, wenn es denn was gab, und weitermachen. Sonst bist du halt einfach, du bist chancenlos, ganz einfach.
Und die Tune-Zeit, muss man ja auch sagen, die muss jetzt dann kommen. Nächster Gegner St. Pauli, auswärts, danach zu Hause gegen Heidenheim, dann Alte Försterei Union und dann zu Hause gegen Mainz. Und dann in Wolfsburg. Also die Gegner,
haben mit denen du dich... Haben sie 15 Punkte?
Ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber also die Möglichkeiten, um Punkte zu sammeln, die kommen dann erst jetzt. Gut, sein Einstieg in Freiburg, das war ein laues 0-1. Da war mehr drin, glaube ich, für die Bremer. Dann kommt Bayern. Aber ich glaube auch mit den 2-2,5 Wochen, die er dann haben wird oder gehabt haben wird, wenn das St. Pauli-Spiel vor der Tür steht, erst dann kannst du ehrlicherweise und fair ihn beurteilen.
Und man muss noch zur Ehrenrettung der Bremer auch sagen, die haben gegen alle in der oberen Tabellenhälfte jetzt schon gespielt. Ja, im Gegensatz zu den anderen. Also die hatten jetzt auch das, ich sage jetzt mal, schwerere Programm. Macht alles im Großen und Ganzen nicht einfacher, aber so ist es. Ja, und was habe ich noch gesehen? Also die Schiedsrichter hatten ja überhaupt anscheinend die neue Anweisung an diesem Wochenende, weniger Pfeifen. Weniger Pfeifen wäre gar nicht so schlecht. Und dann hat Herr Dankert gleich mal bei Bremen gegen Bayern den Elfmeter gegen Karl einfach nicht gepfiffen, weil er gedacht hat, weniger Elfmeterpfeifen, weniger auf den machen wir. Gut, wurde dann am Ende korrigiert. Ich glaube, da gibt's ja keine zwei Diskussionen. Nur die eine Diskussion, wie gut ist dieser Karl eigentlich? Was macht der? Ja, der holt mehr Elfer raus wie Michael Olise irgendwie. Das ist ganz interessant zu sehen.
Ist das so?
Gefühlt.
Okay. Gefühlte Fakten.
Ich habe nur gefühlte Köhler. Statistiken. Die anderen lerne ich nicht auswendig.
Ja, für mich auch. Also wie Lennart Karl das macht, ist wirklich, wirklich gut. Ich habe mich zuletzt mit einem Mann unterhalten aus dem Fußball, der viel mit Daten und so weiter zu tun hat. Und wir haben uns dann auch lange über Lennart Karl unterhalten, weil ich auch gefragt habe, wie sieht's denn aus statistisch? Ist der so gut, wie man glaubt? Und wir waren uns beide immer noch so ein bisschen unsicher. Ich habe immer noch diese Eindrücke von ihm, von der U17-Europameisterschaft, von einigen Auftritten von ihm, die ich in der Jugend gesehen habe, wo ich immer so ein bisschen gezweifelt habe, ist es schon der nächste Schritt, den er machen kann oder nicht im Erwachsenenfußball, weil er kommt da so schmächtig daher und dribbelt da so ein bisschen an. Aber ich finde, genau diese Szenen sind die, die mich überraschen und die mich glauben lassen, dass er langfristig dieses Niveau einfach drin hat, weil er wieder derjenige ist, der nicht irgendwann ganz spät im Spiel irgendwie nochmal eine gute Aktion hat, worüber wir oft geredet haben, sondern weil er selbst initiiert, weil er 4 Bundesligaspiele aussteigen lässt und dann einfach zu gut ist, als dass sie ihn anders stoppen können. Deswegen finde ich die Entwicklung Lennart Karl herausragend gut, auch wenn es zuletzt eine Delle gab, aber auch das finde ich wichtig, dass er eben daraus auch dann herauskommt. Deswegen, ich bin echt beeindruckt.
Und Delle ist immer relativ. Also die Bayern gewinnen Spiele auch, wenn er nicht bei 100% oder bei 90% mal ist. Ich glaube, das ist auch wichtig für ihn zu wissen. Aber Uli, mich würde mal deine Meinung interessieren. Du hast schon den ein oder anderen Jungspund da an der Säbener Straße erlebt. Ich stelle es mir bei Bayern umso schwieriger vor, für so einen jungen Spieler dort reinzukommen und direkt zu sagen, okay, gib mir den Ball, lass mich das Spiel machen, lass mich das Spiel bestimmen. Da gehört auch eine ordentliche Portion Mut dazu. Ne? Also egal, wie talentiert du bist, es sind ja alles am Ende des Tages Jungs, die du aus dem Fernsehen kennst, von der Playstation, die du anhimmelst, ja, denen du zujubelst. Und das ist ja viel krasser als bei jedem anderen Verein. Wenn du jetzt bei Köln hinkommst, dann stehen da halt ja 2, 3, wo du denkst, ja, traue ich mir schon zu, irgendwann besser zu sein als die. Aber bei Bayern hast du halt einen Harry Kane, einen Diaz und einen Olise plötzlich da stehen.
Ja, also da gibt's in Bayern einen wunderbaren Ausdruck, der heißt, der scheißt sie nix. Und ja, der ist das absolute super Beispiel einfach dafür. Und man muss auch sagen, die Spielerkultur hat sich, glaube ich, auch verändert. Also ich kann mich erinnern, früher zu Zeiten, als Klaus Augenthaler noch im Training war, da wurde so ein Junge erstmal getestet. Das heißt, dem wurde so auf die Stöcke poliert. Also der wurde so angegangen im Training, weil natürlich keiner sich ungern verarschen lässt. Du brauchst ja nicht meinen, dass im Training Lennart Karl nicht trippelt. Ja, und wenn dann so ein Upamecano zweimal ausgespielt wird, der tritt wahrscheinlich nicht zu. Und früher Klaus Augenthaler hätte einfach kurzerhand zugetreten, hätte gesagt, so machst du es mit mir nicht. Ja, also da hat sich Gott sei Dank die ganze Spielkultur und in dem Fall auch ein Hoch auf die Schiedsrichter, die haben sich natürlich auch verändert, weil sowas gepfiffen wird. Also Lennart Kahl fährt mit zur WM, das sage ich jetzt mal, egal was passiert, wenn der reinkommt und genauso frech ist, warum soll er nicht sein? Und dann noch was bei Bayern. Ich glaube, es ist Weltrekord, 4 Kapitäne in einem Spiel. Die Bayern haben es geschafft, es war der finale Kapitäntest. Keiner hat es anscheinend richtig gemacht, so waren es am Ende 4 Kapitäne. Erst Neuer, dann Neuer verletzt raus, dann Kimmich ausgewechselt und dann Harry Kane raus und dann Jonathan Tah. Also 4 Kapitäne. Bayern sind auf absoluter Rekordjagd.
Gibt es da einen Bindenfluch?
Ein Pintenfluch, ne? Die anderen wurden nur ausgewechselt.
Wir müssen auch unsere negativen Themen jetzt langsam mal finden bei den Bayern.
Das ist ich habe aber ein positives Thema.
Zu
einem von genau. den Kapitänen, so, Uli. Das ist speziell für dich. Pass auf, Harry Kane. Wir feiern ihn immer wieder. Er hat schon wieder einen Doppelpack gemacht. Zum dritten Mal in Folge übrigens gegen Werder Bremen. Also da kann man mittlerweile einen Haken hintermachen. Wenn Bayern gegen Bremen spielt, gibt's 2 Tore von Harry Kane. Er hat einen Elfer verwandelt, der 9. in dieser Saison, auch eine absurde Zahl. Aber es gab eine Saison, einen Spieler, der schon mal mehr Elfmeter in einer Saison verwandelt hat. Und jetzt ist dann die große Frage für mich. Paul Breitner, 1981 hat der mal 10 verwandelt. Oder Harry Kane, wen würdest du dir aussuchen, wenn dein Leben davon abhängt, wer zum Elfer antritt? Breitner oder Kane?
Also Harry Kane ist besser. Harry Kane ist besser. Der Paul hat damals die Jungs alle so der hat die wahnsinnig gut ausgucken können, aber es war nicht so dynamisch. Bei dem hast du immer gefragt, kann er auch wirklich so ausgucken, dass es geht? Das ist ja immer das Problem bei der Ausguckerei. Und Harry ist völlig egal. Entweder er guckt ihn aus und haut ihn rein und wenn er weiß oder ahnt, er bleibt stehen, dann haut er ihm einfach immer ins Seitennetz, das ist so hochinteressant, ja. Also der geht ja nicht hinten ins Netz, sondern der geht immer seitlich ins Netz. Besser geht's einfach nicht. Oder wenn er rechts reinhaut, dann haut er unter die Latte. Ja, und das ist unglaublich. Also diese Technik, also wie gesagt, vorher haben wir schon drüber gesprochen, dieses Tor, wo er da, den er ins Eck zwirbelt, nur dort ist keine Lücke und dort geht er aber hin, weil da weiß er, er geht rein und er bringt ihn dahin und das aus dem Spiel, kein Freistoß, Wahnsinn, diese Technik, der ist so underrated, ja, der ist, weil er aufgrund seiner Figur und seiner Spielart, ja, ist er immer noch unterschätzt in diesem Punkt, ja, das ist ja jetzt kein, der bewegt sich ja nicht wie Ronaldinho, ja, und trotzdem ist jede Kugel drin, also der Mann ist Wahnsinn.
Das hat Leon Goretzka übrigens auch gesagt. Genau das, was du gerade gesagt hast, Uli, zu der Statur und zu dem Aussehen, wie er sich bewegt auf dem Platz, meint er selber, wir gucken uns das selber manchmal an und denken, wie macht er das? Er sieht irgendwie nicht danach aus, aber er ist halt einfach pure Weltklasse. Und vielleicht noch abschließend zu dem Elfmeter-Thema. Du hast es gesagt, wie er die Dinger reinhaut. Auch der Elfer jetzt wieder, 120 km/h, da ist dann völlig wurscht, wo der Keeper hinspringt. Der ist halt einfach drin.
Und zwar 120 km/h mit der Innenseite, das musst du dir auch mal sehen. Wenn du mal siehst, wie der die Kugel trifft, das ist ja kein Vollspannschlag, das ist Innenseite. Und 120 mit der Innenseite, also ich war froh, wenn ich 80 mit dem Spann zusammengebracht habe, verstehst du? Also mit dem Vollspann.
Das ist irre. Ihr habt aber auch andere Bälle, Uli.
Ja, okay, ich weiß schon noch, die mussten noch gefettet werden mit Leder. Na, das ist schon länger her, also wie auch immer. Na, auf jeden Fall. Und jetzt zum Punkt, wollen wir den Klassiker schon ansprechen, weil wir gerade beim Torwart sind, Nachteil für die Bayern.
Was sind denn da ihr seid doch immer so gut informiert, was sind denn da jetzt eure Informationen? Sind es jetzt eher 2 oder eher 3 Wochen Pause bei Manu? Oder also, ist das die große Zockerei, das Gamble, was jetzt anfängt?
Die Glaskugel kommt erst später bei uns, also ich muss sagen, es ist halt einfach so, wenn es wirklich ein Faserriss ist in der Wade, dann ist das in 14 Tagen nicht wirklich zu machen. Ich bin jetzt sicher, der hängt jeden Tag am irgendwie mit Elektromassage und was weiß ich und was alles passieren wird und super Durchblutung und ja, aber die Regenerationszeit ist mit 41 jetzt nicht zwingend kürzer als mit 22. Also da müsste schon viel zusammenkommen. Und wenn Manu schon rausgeht, das heißt, da war irgendwas, wenn diese Diagnose so stimmt. Für mich, glaube ich, wäre es ein Wunder. Es wäre ein Wunder, wenn er das schaffen würde.
Andere Frage. Wäre es denn überhaupt eine Schwächung für das BVB-Spiel der Bayern, wenn Manuel Neuer nicht dabei wäre?
Wenn der
Jonas Obich haben wir ja, der ist ja ein bisschen kritisiert worden von uns. Und dann kam dieses Champions League-Spiel, wo er, nachdem er in der Bundesliga reinkam, nicht so wirklich hundertprozentig zur Stelle war. Zack, letztes Champions League-Spiel, hat er dann alles rausgefischt, alles gehalten, eine Wahnsinnsreaktion gezeigt. Und jetzt wäre es ja eigentlich an der Zeit für ihn, den nächsten Schritt zu machen, sich in einem großen Bundesligaspiel zu beweisen. Und eine größere Bühne als gegen den BVB bekommt er ja gar nicht.
So ist es. Es wird eine große Chance für ihn werden. Er hat das drauf, da bin ich mir 100% sicher. Aber du weißt doch selber, jeder Manuel Neuer ist Manuel Neuer. Kraft Namens, Kraft Geschichte, Kraft 10 Jahre, whatever. Und der Manu ist einfach, wenn du wieder gesehen hast, wie der das Spiel schnell gemacht hat teilweise, dann, es geht ja nicht nur um die Paraden, ja, also der nimmt den Abstoß und spielt eben Luis Diaz genau in Lauf über 70 Meter, dass der alleine losläuft, okay, da war er knapp mit dem Abseits. Das sind ja die Dinge, die den großen Unterschied ausmachen, ja, diese Spieleröffnung alles, das hat er nicht drauf. Aber ich glaube, Jonas Urbig, so wie der reinläuft, wie der spielt, mit dieser Selbstsicherheit auch. Und ich glaube auch, der hat so ein Lennart Karl gehen, sieht man ihm nicht an. Bei Lennart Karl sieht man es ihm an, der scheißt sich nichts. Ja? Also der spielt weit vorne draußen, wie Manuel Neuer draußen spielt. Normalerweise ist das ja Hochrisikospiel. Aber er weiß, wenn ich wirklich so gut werden will wie Manu, dann muss ich das auch machen. Und er kann's. Also ich habe zu dem vollstes Vertrauen. Ich glaube auch, dass der wahrscheinlich der Nachfolger in der Nationalmannschaft von Manuel Neuer wird, noch nicht zur WM hin. Also soweit wird Julian Nagelsmann in seinem doch etwas angespannten Verhältnis zum FC Bayern und vor allem auch zu Manuel Neuer nicht gehen. Dann wird das einfach anders sein. Also da können wir auch nochmal drüber reden mit seinem finalen Rücktritt von Manu Neuer, das mich überrascht hat, schwer überrascht hat.
Jetzt traute sich doch, das anzusprechen. Ich dachte, Uli, du machst bewusst eine Kurve drum. Hätte ich dich jetzt auch noch drauf angesprochen. Hat Lennart Karl jetzt eigentlich den Neuer-Platz bekommen in deinem WM-Kader oder wie ist das?
Wie bitte?
Hat Lennart Karl jetzt deinen Neuer-Platz im WM-Kader bekommen? Oder
musst du Manuel Neuer mitnehmen? Ist überhaupt keine Frage.
Ja, aber der will doch nicht. Das ist doch das Thema.
Nein, der will er nicht. Warum will er nicht? In Stein gemeißelt. Ja, warum? Weil ihn Julian Nagelsmann nicht angerufen hat. Also, Manuel Neuer hat doch überhaupt keinen Grund zu sagen, hallo Trainer, hier bin ich, ich will mit zur WM. Ohne mich wirst du nicht Weltmeister. Das wird er nie machen. Also, es geht doch drum, dass normalerweise ein Bundestrainer, der Manuel Neuer möglicherweise zur Verfügung hat, ihn anruft und zumindest sagt, du, tut mir leid, willst du wirklich nicht, ich bräuchte dich, Marc-André Ter Stegen ist verletzt, letztlich bist du der Mann, der Beste, du spielst jede Woche. Und das hat ja gar nichts mit Oliver Baumann zu tun. Der ist auch ein herausragender Torhüter. Ja, ist gut, aber er ist einfach nicht Manuel Neuer. All das, was ich vorhin gesagt habe, Spieleröffnung, einfach als Person, als Leader in der Gruppe. Und er ruft ihn nicht an. Und Julian Nagelsmann ruft ihn einfach nicht an. Also auch nicht anscheinend hinter den Kulissen, muss ja auch keiner erfahren. Da gibt's keine Kommunikation. Darf man auch nicht vergessen, der hat seinen Best Man, Toni Tapalovic, der Torwarttrainer bei den Bayern war, kurzerhand entsorgt, damals noch mit, also Hasan Salihamidžić war damals in Amt und Würden, der hat das auch abgesegnet, was da wirklich vorgefallen ist, weiß man nicht, aber das ist Manuel Neuers Trauzeuge gewesen und Torwarttrainer und Torhüter, das ist immer eine ganz spezielle Verbindung, wie auch Oliver Kahn und Sepp Maier, also all diese Dinge. Und was da passiert ist, also die können nicht miteinander, sag ich jetzt mal so aus der Ferne, ohne genaueres zu wissen. Und das ist ja der Hintergrund. Also da gibt's ja überhaupt kein Vertun. Du wirst doch nicht etwa oder keiner von euch wird doch glauben, der Manu sagt, ich komme nicht, wenn er gebeten wird. wenn er wirklich gebeten wird, gerade noch in dieser Situation, wo Marc-André Ter Stegen nicht kann. Die sind beide möglicherweise auf Augenhöhe oder wären sie gewesen.
Ja, und vom Thema Manuel Neuer kommen wir natürlich zu meinem SC Paderborn 07, den ich am Wochenende kommentiert habe. Was gäbe es denn Naheliegenderes? Es wird alles Sinn ergeben. Erstmal kann man sagen, ich habe Bochum gegen Paderborn kommentiert. Ein 0-0, das wird relativ schnell vergessen sein, dieses Spiel.
Der besseren Sorte.
Ja, also es war wirklich der besseren Sorte. Vor allem Bochum hat super gespielt. Und der Elefant ist ja im Raum. Natürlich war es schon auch was Besonderes für mich, das zu kommentieren. Einfach so die Heimatstadt. Ich war dort Stadionsprecher. Ich habe da gespielt in dem Verein. Trotzdem war es für mich auch interessant zu merken, dass sobald dieses Spiel losgeht, es dann am Ende doch ein Spiel wie jedes andere ist. Also ich hatte jetzt zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, oh, ich muss mich hier irgendwie zurückhalten, nicht zu sehr pro Paderborn zu sein oder so. Ganz im Gegenteil, es war irgendwie ganz angenehm, einen Verein zu kommentieren, den man so gut kennt, in- und auswendig kennt, dass man einfach weiß, also hier kann mal gar nichts passieren. Das ist ja eigentlich immer das Ziel der Vorbereitung als Kommentator. Aber so sicher war ich mir noch nie. Ich wusste, egal wer eingeblendet wird, über wen irgendwie gesprochen werden könnte, ich kenne die Person im Zweifel. Das war sehr angenehm. Jetzt aber zu dem Part, der mich Paderborn und Bayern verbinden lässt. Und dieser Part ist Dennis Seimen, der Paderborner Torhüter, weil der für mich eigentlich der legitime Manuel Neuer Nachfolger wäre beim FC Bayern. In der deutschen Nationalmannschaft zum einen, aber auch beim FC Bayern. Ich werfe euch das mal so hin. Max, du bist auch oft in der zweiten Liga unterwegs. Du weißt, glaube ich, wo ich hin will.
20 Jahre ist er alt und nicht nur die Paderborner, sondern in regelmäßigen Abständen auch die Gegner reden höchst positiv über ihn. Er ist vom VfB Stuttgart ausgeliehen, hat, glaube ich, alle U-Nationalmannschaften durchlaufen. Also ja. für Kenner der Jugendszene ist er jetzt auch kein Neuer, kein Unbekannter. Und ich halte das für eine interessante These. Wie kommst du drauf? Warum ausgerechnet er?
Also jetzt gegen Bochum hat er überragend gehalten, muss man sagen. Bochum hatte irgendwann einen Expected Goals Wert, glaube ich, von 1,8. Aber sie sind einfach immer wieder an Dennis Seimen gescheitert. Da hat Gerrit Holtmann, der Bochumer, nach dem Spiel gesagt, also den Namen, den muss ich mir unbedingt merken. Also das wird mal ein ganz großer in der Bundesliga. Das fand ich sehr sympathisch. Und was ihn noch viel mehr auszeichnet als das Torwart-spezifische, ist einfach die Fähigkeit mit dem Ball am Fuß. Ich musste so lachen, als Uli eben über den langen Pass Richtung Luis Diaz gesprochen hat, weil genau das sind die Stärken von Dennis Seimen. Egal welchen Trainer du fragst in dieser Liga, die sagen, Paderborn hat einen Wettbewerbsvorteil und das ist Dennis Seimen, weil sie im Prinzip den 11. Feldspieler auf dem Rasen haben. Der hat teilweise, jetzt nicht gegen Bochum, aber schon in dieser Saison, bis zur Mittellinie mit dem Spielaufbau geleitet. Der spielt überragende Pässe. Und er macht Paderborn im Prinzip unpressbar, weil sie immer wieder diesen Ausgang Dennis Seimen haben, ihn anspielen können. Und jeder Stürmer weiß, ich brauche den gar nicht anlaufen, so richtig, weil er überspielt mich. Und dann bin ich aus dem Spiel raus und Paderborn hat einen Feldspieler mehr, der frei ist. Deswegen ist Dennis Seimen für mich der Gamechanger in Paderborn. Und das ist ja genau das, was wir bei Manuel Neuer so feiern und lieben. Und deswegen, für mich ist es der legitime Nachfolger, wenn er so weitermacht.
Und die Vertragssterne stehen ja ganz gut, ne? Wenn wir jetzt den VfB Stuttgart mit in die Verlosung nehmen, die ja torwarttechnisch mit den Bayern verbandelt sind, über Alexander Nübel, der seit gefühlten 11 Jahren ausgeliehen ist von den Bayern an die Stuttgarter. Das Ding läuft jetzt wieder mal aus zum Sommer. Und du glaubst, die sagen den Stuttgartern, behaltet doch den Nübel, wir werden uns da irgendwie einig und dafür bekommen wir den Seimen.
Also wenn ich was zu sagen hätte beim FC Bayern, das wäre der Move, auf den du gehen musst. Weil du könntest sagen, Alexander Nübel, du bist so glücklich da. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bei uns jetzt nicht wirklich, aber beim VfB. Und durch dich haben wir Dennis Seimen zum FC Bayern locken können. Stuttgart wird da im Zweifel nicht mitspielen, weil ich finde auch eher die Variante wahrscheinlich, dass Dennis Seimen nächste Saison beim VfB schon im Tor stehen könnte und Alex Nübel dann gucken muss, wo es für ihn weitergeht. Aber beim FC Bayern, wenn man die Möglichkeit hätte zu sagen, ey, ihr könnt euren Stammtorhüter des letzten Jahrzehnts behalten, Alexander Nübel, den geben wir euch. Zur Not geben wir euch auch noch ein klein bisschen was mit und wir nehmen Dennis Seim. Es wäre zumindest mal etwas, worüber man nachdenken müsste, vor allem wenn Manuel Neuer noch ein Jahr dranhängen würde. Natürlich hast du auch einen Jonas Urbich da genau für die Position. Ich weiß, es ist sehr konstruiert und trotzdem von seiner Art und Weise her, wie er Fußball spielt, ist es genau der Torhüter, den die Bayern brauchen. Denn also besser mit dem Ball am Fuß ist keiner. Und ich kann mich erinnern, bei Manuel Neuer haben alle immer davon gesprochen. Pep Guardiola wollte ihn ja sogar im Mittelfeld einsetzen. Und genau diese Sätze höre ich jetzt über Dennis Seim. Und deswegen klingelt es bei mir immer wieder. Und ich denke mir, also wenn es einen geben würde, dann ist er es.
Und Uli, du hättest einen Torwart mit Urbich, der gerade 22 ist, einen anderen Hochtalentierten, der gerade 20 ist. Du hättest mal 10 Jahre Ruhe, ne? Und einen guten Konkurrenzkampf.
Ja, wäre perfekt, genau. Aber ich will ja keine Ruhe. Das ist ja das. Immer die Unruhe. Also ich kann mir aber, es kann nicht sein, dass der noch nicht auf dem Schirm ist bei den Bayern. Die haben auch einen ja sehr exzellenten Torhütertrainer, der Michael Rechner, ist ja auch einer der absolute Koryphäen in Deutschland. Durch dessen Hände sind schon viele gute Torhüter gegangen. Also, ist eine hochinteressante Geschichte. Vielleicht sind wir die Ersten, wenn die Bayern jetzt draufhören, wenn Uli Hoeneß wieder sagt, Uli, du hast keine Ahnung, dann sage ich, nein, ich habe Ahnung. Dennis Seim, meine Truppe, mein Max. Ja, verstehst du? Ja.
Ich bin gespannt, um's abzurunden, diese Torwart-Thematik. Ich bin gespannt, was zuerst nicht passiert. Manuel Neuer zurück ins deutsche Tor oder Dennis Seim zu Bayern, ihr Ahnungslosen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, die Kurve mal kriegen.
So, rüber. Also.
Blaulicht an.
Wir schauen ein bisschen voraus. Jetzt haben wir es schon angerissen. Der Klassiker, ob jetzt mit Manu oder ohne, das steht noch in den Sternen.
Oder wie Uli sagen wird, der Klassiko, Max. Ich hatte schon 4-mal Gänsehaut, da war der Podcast gerade 2 Minuten alt.
Krieg gerade Gänsehaut, weil ich selber Klassiker gesagt habe.
Ja, ja.
Nee, es ist immer noch das Spiel Bayern gegen Dortmund. Und die Dortmunder hätten, glaube ich, weiß nicht, wie ihr es seht, das Spiel am liebsten schon dieses Wochenende, weil sie haben das Problem, dass sie anders als die Bayern noch zweimal mindestens 90 Minuten Champions League Extrarunde dabei haben. Zuerst zu Hause gegen Atalanta, dann auswärts und dazwischen noch ein Topspiel 18:30 gegen Leipzig. Ja. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass ihnen in diesen 3 Spielen die Luft ausgeht für die Bayern.
Ja, schade. Aber, ja, nein.
Punkt.
Nein, aber wirklich schade. Nein, es ist ja wirklich schade, weil sie haben es ja selber verbockt. Die haben wirklich, die hatten jetzt in der Champions League jetzt keine Gegner, von denen du vor Angst dich eingegraben hast wie ein Maulwurf. Sie haben nur gespielt wie ein Maulwurf. Also da kann natürlich nun keiner was dafür. Und das haben sie da sich selber wirklich verbockt, ja. Also gegen Bodo Glimt, also bitte, ich frage euch. Und auch das Spiel gegen
Top
Tottenham.
War leicht machbar.
Ja, aber ja. Wäre easy gewesen. Also
ich frage mich halt aus Dortmunder Sicht gerade, was ist so das wichtigere Spiel? Was sind die Spiele, auf die ich voll gehen will? Gehe ich auf die Bundesliga und sag Atalanta, trauen wir uns zu, auch mit 3-4 Wechseln, kannst du im Prinzip aber auch nicht machen, weil einfach, also diese Bundesliga-Saison, hier, der Nico Kovac-Anwalt meldet sich wieder, ich bin jede Woche fasziniert davon, Dortmund ist gerade auf Kurs Meistersaison 2010, 2011.
Du kommst für nichts anderem mehr, ne?
Das war die beste Saison ever. 2011, die Dortmund je gespielt hat, die sind gerade punktgleich damit. Deswegen muss ich auch immer so schmunzeln. Die haben das verbockt, die sind hier. Also im Pokal sage ich auch, dass die da rausgehen, tut richtig weh. Champions League waren doofe Spiele dabei. Die spielen ihre beste Bundesliga-Saison ever. Borussia Dortmund. Und deswegen bin ich bin weit davon entfernt, irgendwas zu kritisieren. Ich bin jetzt auch gespannt, wie sie es machen. Einfach weil natürlich ist der Anspruch da, in der Champions League weiterzukommen. Und das sind die magischen Abende. Und trotzdem ist es einfach als Möglichkeit da, wenn du die Hürde Leipzig nimmst, dass du gegen Bayern einen Titelkampf hast, wenn du das Spiel gewinnst. Also es ist eine realistische Chance da, auch wenn diese über Bayern einfach immer und immer weitermachen. Aber nochmal, die beste Saison der Vereinsgeschichte, wenn das kein Selbstvertrauen gibt und keine breite Brust gibt, auch für so schwere Wochen, dann weiß ich es nicht mehr. Und das müssen sie im Umfeld auch mal verstehen. Das müssen die Fans verstehen. Also normalerweise müsste da gerade alles glühen. Die müssten jedes Wochenende am Borsigplatz stehen und eskalieren. Weil so gut, sowas haben die noch nicht erlebt. Nur einmal in ihrer Clubgeschichte. Das ist doch verrückt.
Ja, und du hast komplett recht, gebe ich dir komplett recht, natürlich, weil die Bayern haben ja auch noch schwierige Zeiten vor sich. Wenn sie denn so weit kommen, wie sie kommen wollen in der Champions League, dann wird das Prio 1 sein, da braucht man, da gibt es ja überhaupt kein Vertun. Und aus diesem Grund ist die Chance einfach da und du musst auf alles gehen. Das nutzt ja nichts, also weil es ist zu viel Geld, also schon so ein Spiel gegen Bergamo, ich habe jetzt keine Zahlen, aber das ist sicher eine zweistellige Millionensumme, die Dortmund da verdienen kann. Also du musst auf alles gehen als ordentliche Mannschaft, du musst halt auch die Truppe dann haben, da muss so ein Karim Adeyemi halt einfach auch mal zeigen, dass er nicht nur rappen kann, sondern... Also, dass er nicht nur beim Rappen dabei stehen kann, ja, bewegt hat er sich ja auch nicht, sondern dass er auch wieder kickt, dass er eine Alternative ist, von Anfang an zu spielen. Der Typ ist so wahnsinnig gut und zurzeit wird er gerade mal eingewechselt. Das kann ja auch nicht Zufall sein. Also ich hoffe auf einen starken BVB. Ich würde es absolut sondersuper geil finden.
Ich muss kurz da rein, also dieses Rap-Video war ja durchaus auch in einigen Talkrunden ein Riesenthema. Da sage ich halt, das ist Wahnsinn, dass darüber diskutiert wird, weil, ja, also die haben so viel Zeit, die Jungs. Ey, und wenn der in 10 Rap-Videos dabei steht, deswegen spielt er nicht schlechter oder besser, aber man kann eben das kritisieren, was du gesagt hast, Uli. Ich erinnere mich an die Phase, da haben wir gesagt, genau, also da haben wir gesagt, Karim Adeyemi kratzt gerade an der Weltklasse, wenn er dieses Niveau hält. Davon ist er gerade wieder ewig weit entfernt und das scheint ja auch der ewige Kreislauf des Karim Adeyemi aktuell zu sein, weil ehrlicherweise, wenn er so spielt, wie er in seiner Hochzeit gespielt hat, wäre das auch einer, der Deutschland unendlich gut tut, weil er so ein Spiel komplett verändern kann bei der WM. Aber davon ist er halt gerade wieder ewig weit entfernt. Rap-Video hin oder her. Ich glaube halt aber auch, Dortmund wird ihn brauchen in den nächsten Wochen. Gerade wenn jetzt die Spielanzahl weitergeht, brauchst du ja Tiefe im Kader. Und die könnte er geben in Topform. Ja, also auch da, ich bin voll bei dir. Ich drück komplett die Daumen, weil ich sag auch Borussia Dortmund, wir haben es vor wie viel, 2 Jahren gesehen, in der Champions League, magische Abende im Westfalenstadion, da geht schon was.
Und ich glaube, jetzt am Dienstagabend, dieses Hinspiel gegen Atalanta, das ist nicht das Wichtigste jetzt aus den nächsten 4, das 4. ist dann das Spiel gegen Bayern, aber ich glaube, du musst da in dem Heimspiel, da musst du 3 Tore machen, musst Grundlage Ruhe schaffen. Haben fürs Rückspiel, dass du dir da erstmal erlauben kannst, zu rotieren, vorm Bayern-Spiel dann und dass du vielleicht auch frühzeitig schon sagen kannst, okay, jetzt haben wir das Ergebnis, das wir wollen, das wir brauchen, dass du schon Richtung Samstag, Richtung Leipzig sagen kannst, okay, dann nehme ich in der 60. vielleicht die 3, die gut performt haben, die hoffentlich auch am Samstag wieder die Schlüsselspieler, die Entscheidungsspieler sein werden, runter. Und deswegen glaube ich, dass fast das wichtigste Spiel jetzt in der Hinführung zum Klassiker das Hinspiel morgen sein wird.
Ja, da hast du komplett recht, aber da musst du einfach schon ein bisschen Bayern gehen haben. Jedes Spiel ist einfach wichtig, verstehst du? Also da darfst du nicht vertun. Du musst eben so Gas geben, dass du vielleicht dann nach 70 Minuten schon mal 2 rausnehmen kannst und ersetzen kannst, weil das halten alle diese Kicker durch. Nur was ja wirklich aufs Eingemachte geht oder wo du wirklich Substanz verlierst, ist, wenn du dann diese letzten 25, 30 Minuten oder 20, 10 Minuten, wo du nochmal Vollgas geben musst und eigentlich schon nicht mehr kannst. Das haut dich ja in der Regeneration so zurück. Also das wäre wahnsinnig wichtig. Also ich hoffe, dass sie das auch einigermaßen dann auch hinkriegen. Weil das könnten sie schon mal durchhalten. Also, boah, ja, und dann mit Adeyemi von mir aus, damit Julian Nagelsmann auch ein bisschen Spaß hat mit ihm. Ja, du hast, Timo, du hast ja komplett recht, der muss mit, der müsste theoretisch mit zur WM, aber ja, du kannst dir natürlich nicht nur so Jungs leisten, die du einfach, die irgendwann mal vielleicht reinkommen und du weißt nicht, ob sie zünden oder nicht, ja. Und gerade Karim Adeyemi und Nationalmannschaft, also der war ja in Katar dabei, ist, glaube ich, gar nicht so richtig aufgefallen, hat auch dort trainiert, als wenn er gar nicht, als wenn er in Urlaub wäre. Also es gibt Gerüchte, dass Hansi Flick ihn heimschicken wollte, weil er gar nicht wusste, warum der da dabei ist. Also das muss der irgendwie mal implizieren, was er da für Potenzial hat. Aber ja, wir halten alle dem BVB die Daumen, kann ich da nur sagen. Und gegen Leipzig, na gut, da ist im Moment auch eine ganz gute Gelegenheit, dass du es einfach mal durchziehen kannst. Ja, also wenn ich mir gestern da das Spiel gegen Wolfsburg angeschaut habe, zwar hat sich Ole Werner nachher hingestellt, hat gesagt, ja, wir hätten in der ersten Halbzeit entscheiden müssen, aber eigentlich war Wolfsburg zweimal vorne und wenn die halbwegs clever sind, dann gewinnen die nämlich in Leipzig. Das ist einfach auch ein Stand der Dinge.
Wir sind ja bekannt als der Hoffenheim-Fan-Podcast. Timo, du hast ja jetzt ins Spiel gebracht, dass wir ein bisschen die Kurve kriegen, beim Anfangsbuchstaben bleiben, aber Richtung Norden. Zum Hamburger Sportverein schauen.
Ja, irgendwie gucken wir nie so richtig dahin, habe ich das Gefühl. Also, wie du sagst, Hoffenheim wird abgefeiert.
Ist übrigens alles voll mit Hoffenheim.
Das 600. Bundesligaspiel der TSG Hoffenheim schon. Das hat mich überrascht, dass es dann doch so viele sind. Die sind schon ein paar Tage dabei. Aber noch viel mehr hat natürlich der Hamburger SV. Ich glaube, die bereiten gerade ihr 1887. Bundesligaspiel vor mit Jubiläumstrikot und so weiter. Also wegen des Gründungsdatums ist es dann so ganz besonders. Aber Hamburg, 5 Spiele in Folge ungeschlagen, um jetzt mal sportlich drauf zu gehen. Und wir haben uns mal in Erinnerung gerufen, wie die reingestartet sind in die Saison. Max, DFB-Pokal, da klingelt's, Stadtderby, da klingelt's, da hatten wir alle Sorge, Tasmania-Hamburg, dass die richtig peinlich runtergehen könnten. Und mittlerweile sind die super stabil, haben jetzt Union Berlin geschlagen. Gerade zu Hause sind sie richtig, richtig gut. Ich finde sie auswärts. Also der Unterschied ist schon noch sehr groß, aber es ist ja eigentlich so ein Klassiker. Wenn du drinbleiben willst, musst du deine Heimspiele gewinnen. Das tun sie regelmäßig. Von daher, also Uli, Chapeau.
Ja, Max, du meldest dich schon.
Ja, es hat sich allerhand getan. Erste Runde DFB-Pokal, Timo, hast du schon reingeworfen. Beim FK Pirmasens mussten sie in die Verlängerung, haben da mit Mühe und Noten ein 2-1 mitgenommen. Und da dachten ja alle schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt haben sie komplett den Spielstil umgestellt von der zweiten hin zur ersten Liga. Heute muss man sagen, es war genau die richtige Idee. Es hat dann ein bisschen gedauert in der Liga, bis es gezündet hat. Dann gab es noch dieses Spiel gegen St. Pauli, wo so viel in der Waagschale lag, glaube ich auch emotional und moralisch, wo sie komplett untergegangen sind im eigenen Stadion.
Chancenlos.
Aber von
wirklich.
Dem HSV ist nicht mehr viel übrig. Und ich glaube, wenn du jetzt diesen Höhenflug der letzten Tage, Wochen nimmst, der Auslöser war tatsächlich dieses Spiel, dieses erkämpfte 2-2 zu Hause gegen die Bayern. Danach kam das Heidenheim-Spiel, wo sie total abgezockt waren, wo sie in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das 1-0 machen und in die größte Druckphase der Heidenheimer das 2-0 machen. So wie Bayern das früher gemacht hat, als sie nicht Zauberfußball gespielt haben, sondern einfach abgeklärt dem Gegner immer im richtigen Moment einen ausgewischt haben. Und jetzt so ein Spiel zu Hause gegen Union, wieder ein bisschen Feuer drin. Steffen Baumgart kommt zurück in den Volkspark und dann ziehst du so ein Ding dann auch nochmal mit 3 erzielten Toren. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die nochmal in die Verlegenheit geraten, in dieser Saison wirklich unten reinzurutschen. Jetzt geht's weiter in Mainz. Glaubst du?
Ich bin echt vorsichtig.
In Mainz
weil
sind sie auch stabil. Stabil genug, um einen Punkt zu holen und das reicht.
Ja, genau. Also ich sehe das so und trotzdem sehe ich einfach, wenn ich auf die Fakten gucke, nicht nur gefühlte Fakten, wie bei Uli eben, sondern die Fakten, 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und das ist als Aufsteiger, es geht doch so schnell, dann fliegt Fabio Vieira vielleicht nochmal vom Platz, der absolute Unterschiedsspieler ist. Dann zwickt's Vuškovic mal kurz im Muskel. Das sind ja so die beiden Spieler, die den Unterschied ausmachen bei Hamburg. 2 überragende Fußballer. Aber all diese Faktoren müssen wir halt mitdenken. Und deswegen, ich sehe sie auch absolut auf einem guten Weg. Und wenn du mich heute fragen würdest, gehen sie runter, würde ich auch eher sagen nein. Trotzdem glaube ich halt, sie sind echt abhängig von diesen Unterschiedsspielern, die sie sich noch geholt haben. Und da klopfe ich auf Holz für den HSV. Wenn die fit bleiben, alles gut. Sobald da was fehlt, können sie halt auch gegen jeden verlieren. Das klingt sehr, sehr phrasig, aber ist, glaube ich,
ja, aber
die Realität.
Von dieser Energie, die da gerade herrscht. Ich meine, für den HSV geht es ja einzig und allein darum, wie für viele übrigens da unten, dass du 3 findest, die hinter dir landen. So, und jetzt hast du da Heidenheim. Die sind eigentlich so gut wie weg.
Haken hinter.
Spätestens seit diesem Wochenende. Dann hast du aus Hamburger Sicht St. Pauli natürlich, die auch, und ich gehe jetzt nur vom Energie- und Ekstase-Level aus, was im Moment herrscht. Kommen die auch nicht dran. Über Bremen müssen wir nicht reden, über Wolfsburg müssen wir nicht reden. Mainz, gut, die haben jetzt mal einen Dämpfer bekommen, sehe ich aber generell noch als eines der stärkeren Teams mit Urs Fischer. Da, also, dass das jetzt in Dortmund verlieren, ist okay. Dass es vier gibt, können die, glaube ich, auch ab. Da kann man einen Haken hintermachen. Gladbach, Köln, Augsburg, Union, die sie jetzt geschlagen und geschluckt haben, alle hinterm HSV. Da wird es doch drei geben, die sich finden lassen, die dahinter bleiben.
Ja, ja, Max, im Normalfall ja. Max, ich bin voll bei dir. Vor allen Dingen darf man ja eins nicht vergessen. Also der HSV oder beziehungsweise Stadion in Hamburg ist mittlerweile, hat einen Mythos fast wie Dortmund, muss man dazu sagen. Das ist unglaublich, was da abgeht. Nummer eins Faktor. Aber der Trainer, Merlin Polzin, also der hat jetzt gegen seinen Haupttrainer, der war unter Baumgart, war der Co-Trainer, als Baumgart beim HSV war. Und der hat ihn meiner Ansicht nach komplett überholt. Die spielen wahnsinnig flexiblen Fußball. Gegen die Bayern waren die Außenverteidiger plötzlich Mittelstürmer, die Innenverteidiger, permanentes Rotieren der Positionen. Das hat sogar die Bayern in Schwierigkeiten gebracht. Denn die haben ja das Unentschieden gegen die Bayern nicht in der Lotterie gewonnen. Das haben sie sich ernsthaft gut erspielt. Also dieser Merlin Polzin hat eine Fußballidee, die anscheinend sehr erfolgsversprechend ist, wenn ihnen alles aufgeht. Und der hat ja auch durchgezogen. Timo, du hast ja vorher gesagt, am Anfang hat das alles noch nicht funktioniert und jetzt funktioniert's. Also ich glaube, die kommen nicht, also werden mit dem Abstieg absolut nichts zu tun haben, wenn die so weitermachen können und gerade eben die Schlüsselspieler so dabei sind. Und jetzt trifft auch noch der Königsdörfer, also ja. Muss man sich auch mal vorstellen, ist bei welchem Gegner, sollte er verkauft werden im Winter und hat dann den Medizincheck irgendwie nicht geschafft und jetzt schießt er zwei Tore wieder. Also, boah.
Aber lass mich bitte nochmal hier den Mana geben, den Matthias Sammer von Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Wenn ich mir das Restprogramm angucke, die haben echt noch dicke Brocken, ne? Also die spielen noch gegen Leipzig, gegen Leverkusen, gegen Dortmund, gegen Stuttgart, gegen Hoffenheim, gegen Frankfurt, gegen Freiburg. Die haben schon echt noch schwere Spiele und gerade jetzt so diese nächste Woche mit Mainz, mit Leipzig, dann dem Nachholspiel Leverkusen. Wenn wir uns danach unterhalten und sie haben weiter irgendwo Punkte sich gezogen, alles gut, lass die da die drei Spiele verlieren, was durchaus passieren kann, dann sind wir gleich wieder in einem ganz anderen Level. Und diese positive Energie, die du ansprichst, die wechselt natürlich auch sofort. Wir haben es bei Schalke in der zweiten Liga erlebt, da ist dann plötzlich mal die Delle drin und dann sind diese 57.000, die da sind, plötzlich keine Bereicherung, sondern fast schon eine Belastung, weil jeder Fehlpass, da gibt's so ein Raunen und junge Mannschaft und alle sind so, oh, was passiert und wir wollen doch nicht zurück in Liga 2. Nochmal, ich bin auch sehr positiv und sehr zuversichtlich für Hamburg, aber so ganz über den Berg ist der Patient noch nicht für mich.
Na, 9 Punkte brauchen sie, glaube ich. Da hätten sie 34, das reicht. 3 Siege. Ja, Mainz, Wolfsburg, Köln, Augsburg, Bremen. Das sind die Spiele, die sie sich fokussieren werden. Und auch Leipzig, also warum nicht?
Ich trau denen das alles zu, aber ich bin gespannt. Wir werden drauf schauen. Darf ich euch vielleicht mal meinen Spieler des Spieltags präsentieren?
Natürlich.
Ja, wahrscheinlich der, den du in der Glaskugel hattest, oder?
Ja, über die Glaskugel reden wir besser gar nicht. Den Part skippen wir heute. Bevor wir zur Glaskugel kommen, müssen wir einmal reden über Ayub Amaimouni Etchkuyab. Sehr eingänglicher Name von Eintracht Frankfurt. Hat jetzt sein zweites Tor gemacht. Ein richtig schönes Tor übrigens beim Sieg gegen Gladbach. Also wirklich ein richtig schönes Ding. Er ist im Winter gekommen aus Hoffenheim, aus der dritten Liga, hat da auch in der Hinrunde 9 Tore, 6 Vorlagen in 18 Spielen. Also dass Hoffenheim den für geschätzte 200.000 Euro einfach so abgibt, überrascht mich. Aber gut, wer so punktet wie die TSG, ich glaube, da muss man sich da nicht rechtfertigen. Die werden sich schon was bei gedacht haben. Was ihn aber so außergewöhnlich macht, der hat bis vor 2 Jahren, bis 2024, noch in der Oberliga Westfalen gespielt. Also der hat innerhalb von 2 Jahren den Sprung aus Liga 5 bis in die Bundesliga geschafft. Jetzt das zweite Mal getroffen, richtig gut getroffen. Scheint ein Top-Talent zu sein und einfach auch mal ein Zeichen dafür, selbst wenn du mit 18, 19 eben nicht im NLZ unbedingt unterwegs bist, der wurde dann aus Bielefeld, aus der U19 abgegeben Richtung Erkenschwick. und hat dann in Erkenschwick gespielt, spielt jetzt Bundesliga. Finde ich eine überragende Geschichte, wirklich.
Super Geschichte, aber das große Problem ist, wenn ich sein Manager wäre, der muss sich irgendeinen anderen Namen zulegen, irgendeinen Spitznamen, weil mit diesem, stell dir mal die Schlagzeile vor, da ist ja oben schon, selbst beim Vierspalter, ist die voll, wenn du den Namen schon mal ausschreibst mit Vornamen. Also das ist der Zungenbrecher der Bundesliga, würde ich jetzt erstmal sagen. Und du hast ihn drauf, Timo. Ich habe ihn mir gar nicht aufgeschrieben, weil ich will mich ja nicht hier lächerlich machen. Ja, aber mit der Geschichte dahinter, super, super. Man muss natürlich auch, weil wir gerade in Frankfurt sind, also das ist natürlich schon zu null. Also ich sage jetzt mal, ich habe keine Ahnung, ob der Trainer
auf der richtigen Seite aus Frankfurter Sicht.
Genau, ob dieser Trainer so gut ist, wie er jetzt tut, aber die ersten Schritte scheinen zu funktionieren. Also keine drei Gegentore oder kein Gegentor, weiß ich gar nicht, ob das in dieser Saison überhaupt schon mal passiert ist bei der Eintracht. Muss man sagen, Chapeau. Und die Gladbacher, so heimlich, still und leise, nähern sich dann wieder den Abstiegsrängen. Also die sind schlechter drauf als der HSV im Moment. Und das ist nicht nur gefühlt.
Endlich mal ein Fakt, Uli. Ja. So, Stichwort Fakt. Ich glaube, wir müssen zum leidigen Thema kommen.
Köln.
Nee. Glaskugel.
Nein, du musst
lass es doch weitermachen.
Also gut, dann geht's halt okay.
Einfach auch mal ausklammern.
So, nein.
Ich glaube tatsächlich, dass sich keiner mit Ruhm bekleckert hat, oder?
Die Glaskugel.
Nee, nicht so wirklich. Ich habe es ja wieder im Blick gehabt, wie jede Woche. Und wir können sagen, Max ist auf Toni Leistner gegangen. Die Hertha zwar einen großen Kampf geliefert gegen Freiburg im Pokal, aber am Ende ausgeschieden im Elfmeterschießen. Toni Leistner konnte keine Spuren hinterlassen, von daher Haken hinter. Ich bin auf Romulo gegangen, weil ich gedacht habe, na, vielleicht schaffen es die Leipziger mit der Überraschung in München. Ja, auch da Haken hinter, hat auch nicht geklappt. Und dann kommen wir zu Uli, das ist ein Grenzfall für mich. Uli hat sehr, sehr spezifisch formuliert und hat gesagt, der Upamecano verlängert vor dem Pokalspiel in Leipzig und macht dann eine überragende Partie. Jetzt hat Upamecano verlängert seit dem letzten Podcast, aber eben nicht vor dem Leipzig-Spiel. Also richtig im Kopf geblieben ist er mir auch nicht. Und Uli führt eh schon, deswegen würde ich sagen, Nullrunde.
Ja, ist okay, hat auch gar nicht gespielt dann erstmal gestern, auch vorgestern. Also okay. Ja, gehe ich also mit.
Das ist fast ein Minuspunkt, Uli. Da kommst du glimpflich davon mit der Nullrunde.
Ja, der Toni Leistner, hat der gespielt?
Immer.
Toni der war am Platz. Immer. Der war am Platz, aber gespielt. Okay. Nee, muss man, also sehe ich ja auch einfach ein. Ja. Ist ja gut. Ja, wir haben jetzt 50 Minuten noch nicht ganz, muss man dazu sagen. Da bist du noch so ein bisschen Platz. Ich will von deinem Karneval in Köln, also von deinen Kölnern im Karneval in Stuttgart, genauer gesagt, jetzt was wissen.
Jetzt kommt er doch. Uli,
ja, das letzte Element.
Nein, heute nicht.
Ja, erzähl
doch
was.
Geht doch nicht. Komm, erzähl doch. Kwasniok wollten 11 Meter haben. Irgendwie. Die Schiedsrichter pfeifen nicht mehr jeden Zusammenprall. Als Elfmeter. Ja. Es ist einfach so.
Gab ja auf beiden Seiten Szenen. Einmal Sebo Lonsen, der mit Oberkörper und Arm irgendwie den Ball einklemmt. Da hätte man sich aus Kölner Sicht nicht über einen Elfer beschweren können. Und auf der anderen Seite war es Mittelstädt, der, glaube ich, mit 10% zu viel und beiden Armen gegen Girassi pusht. Auch das ist ein Kann-Elfer, aber wir haben uns doch jetzt hier Podcast intern darauf geeinigt, dass wir nicht mehr so viel VAR-Einmischung wollen, oder?
So.
Ja, und wir auch nicht mehr.
Ja.
Okay.
An der Stelle muss ich dann sagen, auch wenn man es da noch nicht wissen konnte, zuerst war der Kölner mit der Hand am Ball, dann die Szene da mit Ache. Deswegen dachte ich, komm, hebt sich auf, keine Einmischung und es passt. Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn sich dann so die Waage hält, klar, muss man sagen, ist nicht in jedem Spiel so. Mal hast du ein 1-1, was so Szenen angeht, mal hast du ein 2-0, mal ein 0-2. Es ist halt so, aber dass da beide Male kein Signal kam und einfach das flüssige Fußballspiel, so wie wir es kennen, oder eigentlich mal kannten und liebten, vollzogen werden kann. Richtig so. So,
naja,
so
ich viel
weiß ich nicht.
Was nein, ich jetzt hören? Nein, nein, ist ja gut. Ich wollte ja nur deine Expertise.
Ich weiß.
Deine Expertise vom Spielfeld ran. Vielleicht hast du ja den besseren Blick und weißt der Geier, ja. Vielleicht bist du ja der zukünftige Schiedsrichterpapst oder was auch immer alles passiert. Also, ja, also.
Glaube ich nicht.
Doch, du könntest, hätte ja sein können. Okay. Gut. Ich gebe euch recht, Jungs, dann hier, weil ich aus München komme und der FCA nur 80 Kilometer weg ist oder 60. Der hat riesen Dusel gehabt gegen die Heidenheimer, die eigentlich gewinnen hätten müssen. Dann haben die auch noch einen Elfmeter, ja, einen doofen Elfmeter nicht geschenkt bekommen, aber Schlotterbeck hätte gut so Judoka sein können, weil der ist, der Gimba hat den festgehalten, ja, aber der Schlotterbeck hat irgendwie, der ist so gesprungen, dass die Beine oben waren. Ich habe gedacht, es ist der, also jetzt kommt der Schiedsrichter und sagt so wie beim Judo Ippon, verstehst du, wenn das Spiel entschieden ist und dann gibt's Elfmeter. Also das war eine grandiose Einlage, ja, aber egal, war nicht unverdient. Also war der Elfer, den kann man geben. Ansonsten war es natürlich unverdient und damit geht Heidenheim leider den Weg, den viele vorausgesagt haben, egal ob sie gut spielen oder schlecht spielen, es ist immer das Gleiche, am Ende verlieren sie und da wirst du so die Liga dann nicht halten. Ja, dann heißt doch, ja, was lachst du da? Ja?
Nee, ich finde das schön, ich höre dazu, ich bin dann, du bist dann da drin, ist Wahnsinn. Schön, das gefällt mir gut und keine Folge ohne Schiedsrichter-Bashing von Uli Köhler, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen subtiler ist, klasse, gefällt mir gut. Aber jetzt Glaskugel-Ausblick, wir haben es ja gesplittet. Und jetzt gibt's keine Diskussion, jetzt gibt's den Ausblick. Ich starte und ich sage,
ich nehme keinen Upamecano.
Mein Spieler des kommenden Spieltags ist Philipp Tietz, der die Mainzer gegen den HSV am Flutlichtfreitag zum Heimsieg schießen wird. Einfach nur, weil ich recht haben will, dass Hamburg vielleicht doch noch mal ein bisschen zittern muss.
Mhm. Uli?
Ich nehme Aslani, weil wer mit dem Hinterkopf Tore schießt, kann mit der Stirn auch Tore schießen und der ist mal wieder fällig, weil der einfach ein super Spieler ist. Einer der Gründe, warum Hoffenheim da oben mit dabei ist, auch wenn er nicht jedes Mal trifft, aber das ist schon hochinteressant, dass die beide, die da gekommen sind, Lemperle und Aslani, dass das die mit die Garanten sind, dass die so weit vorne sind. Das mal Aslanis Hinterkopf hat mich überzeugt, ihn jetzt in der Glaskugel auch so zu nehmen, dass er auffällig trifft.
Ja, und dass er gegen Köln trifft vor allem, ne?
Ja, das ist extra für Max natürlich.
Ein Tor darf er machen. Das ist okay. Ich mag ihn ja. So 7 Spiele, noch kein Sieg. Union Berlin. Die müssen mal wieder am Wochenende gegen Leverkusen zu Hause. Oliver Burke macht einen Doppelpack.
Ui. Stark. Oh. Im Doppelpack gleich.
Ein Doppelpack. Oliver Burke macht einen Doppelpack.
Das schreibt Uli sich jetzt auf.
Das ist ja. Schön. Das ist auch hochinteressant. Ja, genau. Ja.
Na so gut, weil wir heute schon Überlänge haben.
Loswerden?
Ich muss noch was loswerden. Okay. Ja. Es gab ein Profidebüt, ein ganz spezielles für 1860 München.
Stimmt.
Noah Klose, der Sohn von Miro Klose, 21 Jahre, auch Mittelstürmer, hat in der Bayernliga in dieser Saison 7 Tore, 6 Vorlagen, durfte jetzt gegen Havelse das erste Mal ran. Also ein Klose zurück im deutschen Profifußball, nicht nur an der Seitenlinie, sondern auch auf dem Rasen. Das hat was mit mir gemacht, muss ich sagen.
Miro werde ich sehen. In Bochum am Freitag. Und natürlich habe ich schon das Bild von ihm, dem WM-Pokal und seinen beiden Söhnen auf dem Rasen vom Maracana rausgesucht. Und links unten, das ist der Sohnemann, um den es sich handelt.
12 Jahre später sehen, ne? Steht er auf dem Rasen.
12 Jahre später. Krass. Miro hat sich auch verändert, der Sohnemann schon.
Ja, Deutschlands Mittelstürmerkrise beendet.
Sehr gut. Das ist so. Da gehen wir mit einem guten Gefühl raus hier. Macht's gut.
Sehr schöne schön. Woche. Alles klar. Gut. Also dann. Ciao. Servus. Und an alle, denen es gefallen hat, schönen Like hinterlassen. Und Timo Dürr, wie immer, das letzte Wort. Also tschüss erstmal von mir.
Schwingt die Glocke. Ciao, ciao.
Bitte, ja, Uli, Uli, eins willst du nur sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung.